Dies ist Literatur pur. Mein Name ist Esther Schneider. Hallo und herzlich willkommen.
Und dies ist auch der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facker. Meinerseits ebenfalls ganz herzlich willkommen. Erik und ich legen für heute einmal unsere beiden Podcasts Literatur pur und Kulturstammtisch zusammen für ein Podium im Kulturhaus Royal in Baden. Es ist so schön, hier zu sein. Danke vielmals für die Gastfreundschaft. Wir reden über KI. Die künstliche Intelligenz greift immer mehr in unser Leben ein. Ob das gut ist oder schlecht, eine Gefahr oder eine Chance, mit dieser Frage geht das popkulturelle Genre Science Fiction schon sehr lange spielerisch um. Sei es in der Literatur, sei es im Film, im Comic etc. Welche Fantasien haben die Künste in Film und Literatur? Und sind sie eher böse oder sind sie friedlich? Über all diese Dinge reden wir heute in dieser Runde. Ausgangspunkt für dieses Gespräch ist dieser Science-Fiction-Roman, Empfindungsfähig, und der Autor Reda El Arbi sitzt neben mir.
Unsere weiteren Gäste neben Reda El Arbi: Sita Mazumdar, Wissenschaftlerin, Professorin für IT und Business, Co-Autorin des Buchs KI sagt, wir Menschen meinen. Und darin geht sie unter anderem der Frage nach, wie sich KI auf unser Leben auswirkt und was unsere Rolle als Menschen künftig sein wird. Und Enno Reins, Filmkritiker bei SRF und ein großer Kenner von Science Fiction, Sci-Fi genannt in der Abkürzung. Ja, machen wir als erstes mal einen kurzen Rückblick in das Reich der Fantasie, der Science Fiction. Ein paar Namen: Jules Verne, E.T., Frankenstein, Planet der Affen, iRobot, 2001 Space Odyssey, The Empire Strikes Back, Machines Like Me. Das wäre die absolute shortest list of shortlists der Science Fiction in Film und Buch. Und in all diesen Büchern und Filmen spielt auch KI eine Rolle.
Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, was fasziniert uns eigentlich so an Science Fiction, dass wir es immer lesen, hören und sehen wollen?
Also die Vorstellung einer Zukunft, nur schon das Gedankenspiel mit wie wird es werden, war für mich schon als 12-jähriger Junge die Flucht. Ich kannte die Realität, die Gegenwart, ich kannte die Vergangenheit. Und ein Blick in die Zukunft, der war einfach frei, der war offen. Da konnte man sich alles vorstellen, man konnte alles erfinden. Und ich habe sehr früh große Science-Fiction-Autoren bewundert. Ich bin gerne in deren Welten eingetaucht. Und das ist heute noch so.
Wenn man sich wissenschaftlich damit befasst, ja, wo ist die Faszination?
Ich glaube, das ist zum einen mal natürlich wissenschaftlich, ja, was können wir technologisch machen, aber auf der anderen Seite sind wir auch alles Menschen, die genau diese Empfindungen und Emotionen haben. Zum einen mal ist es das Unbekannte, was vielleicht noch nicht da ist, wo wir dran arbeiten, was spannend ist. Auf der anderen Seite ist es eine Flucht in eine Welt der Zukunft, die vielleicht mal sein könnte. Und das sind alles Beweggründe und je nachdem ist es ein bisschen mehr im Kopf, ein bisschen mehr im Herzen, ein bisschen mehr emotional gesteuert. Das ist unterschiedlich bei uns in der Wissenschaft natürlich auch, weshalb dass man die Dinge tut. Aber dieses Unbekannte und daran zu arbeiten, das hat schon so seinen Reiz.
Ja, ich muss sagen, also bei mir ist es einfach schon, ich liebe Raumschiffe, wenn die durch den Raum fliegen, wenn Laserwaffen benutzt werden. Das finde ich einfach, das ist einfach schon der Spaßfaktor. Und der ist irgendwie, seitdem ich irgendwann mal mit 6 das erste Mal Star Trek gesehen habe, und das ist bis heute auch so geblieben. Natürlich ist dann so auf einer eher intellektuelleren Ebene ist es auch dann immer spannend zu gucken, wo spiegelt sich die Gegenwart im Science Fiction drin. Also das sind so eigentlich die Momente, die dieses Genre irgendwie faszinierend machen.
Star Trek ist angesprochen von dir. Haben die anderen auch irgendwelche Lieblinge aus der Vergangenheit? Raumschiff Orion, oder?
Nee, also Star Trek, Star Wars, ich weiß, es gibt, also entweder ist man das eine oder das andere, ich finde beides gut. Das war natürlich bei mir auch, also in meiner Jugend, Scotty Beam Me Up, das war natürlich große Geschichte, gell? Hm.
Natürlich habe ich als Trekkie begonnen und Orion geschaut. Ich bin dann aber auch ein sehr großer Star Wars-Fan geworden, hauptsächlich wegen der zugrunde liegenden Ethik des Jedi-Ordens. Mhm. Fand ich spannend. Ich habe inzwischen 12 Lichtschwerter zu Hause.
Sensationell. Wobei das Spannende bei Star Wars ist ja eigentlich, ist das überhaupt Science Fiction? Da wird ja immer wieder diskutiert. Und es die Fans Fantasy. Sagen eigentlich erst ab der 4. Folge, wo auf einmal die Fähigkeiten des Jedi durchs Blut erklärt wurden. Und dann war es auf einmal Science Fiction, weil dann auf einmal die Wissenschaft auf das Mystische des Jedi traf. Das
genau, fand ich die ersten Folgen waren quasi Rosamunde Pilcher.
Das ist wirklich so ein Streitgespräch. Ist es Fantasy oder ist es Science Fiction? Und ich halte die Space Operas mit Überlichtgeschwindigkeit immer noch für Fantasy. Aber genauso gut.
Ich bin nicht auch der Meinung, es ist eher Fantasy als Science Fiction. Aber auch da gibt es KI irgendwie in jeder Menge bei Star Wars.
Du gibst mir gerade das Stichwort. Ja, Science Fiction ist ja das eine, aber jetzt speziell KI und Science Fiction, also diese Verbindung, seit wann gibt's die eigentlich?
Das ist die Frage, wo man dann jetzt beginnt, ist schon irgendwie Metropolis, KI. Also ich finde es irgendwie eigentlich, wo es interessant wird, ist ab den 60ern, wo dann ja auch sozusagen in der Welt, in der realen Welt der Computer an Bedeutung fand, wo er denn in Zeitungen spielt, in Firmen spielt, wo die ersten Personal Computer aufgekommen sind. Und dann hast du halt auch die ersten interessanten Filme, also jetzt nicht nur Space Odyssey 2001, wo ja ein Computer Bewusstsein bekommt und dann irgendwie seine Abschaltung verhindert und Menschen umbringt, sondern kurz danach kam zum Beispiel Colossus ins Kino. Da haben die USA eine künstliche Intelligenz, die alle Waffen irgendwie sozusagen beherrscht. Sie haben aber nicht mitbekommen, dass die Russen genau irgendwie dasselbe gemacht haben und diese beiden Computer verbinden sich und quasi übernehmen dann die Herrschaft über die Menschen. Und das ist natürlich dann wirklich so ganz spannend. Und noch spannender wird es dann eigentlich noch in den 80ern, weil da dann tatsächlich irgendwie der Personal Computer auch schon wirklich auftaucht, den auch Kinder benutzen. Und das sieht man dann in Wargames, wo eigentlich ein junger Schüler irgendwie über seinen Personal Computer zu Hause, damals noch mit Modem und Telefon, auf einmal einen Kontakt zu einer KI bekommt, die dann fast den Atomkrieg auslöst.
Und das geht ja auch ziemlich einher mit, was in den Wissenschaften passiert ist. Das ist nicht komplett losgelöst, sondern tatsächlich auch da, wo es ein bisschen begonnen hat. Wir haben ja immer das Gefühl, KI, wir können dann auch noch sprechen, was es überhaupt eigentlich ist, weil wir sprechen einfach so salopp immer von KI. Aber das hat so großer Mode Mitte letzten Jahrhunderts auch in den Wissenschaften begonnen, so richtig begonnen. Die Idee davon, die hatte man schon irgendwie in den Köpfen, aber dass man das realisieren konnte, das begann im letzten Jahrhundert. Und dann hatte man natürlich gewisse Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und das spiegelt sich in beispielsweise eben auch der Filmwelt wieder, dass das jetzt langsam irgendwo im Bereich des Möglichen sein könnte, dass die ersten Schritte getan werden, auch wenn die Dinger noch alles andere als intelligent waren, muss man auch sagen. Aber Maschine tut was, was man gedacht hätte, kann Maschine nie tun. Und das wurde als Intelligenz quasi bezeichnet.
Ja, die ganzen Anfänge waren ja eigentlich in der Robotik. Also die ersten auch Horrorvorstellungen waren sehr nah am Frankenstein. Diese Roboter, die immer Menschenform hatten, die unabhängig agierten und die ein Bewusstsein hatten. Die ersten Roboter waren nicht mal clever. Also sie waren nicht von der Intelligenz her überlegen dem Menschen, was uns heute vielleicht ein bisschen Angst macht, sondern sie waren von der körperlichen Robustheit dem Menschen überlegen. Und das ist ein ganz anderes Bild von künstlicher Intelligenz oder künstlichem Bewusstsein, als wir dann später in den 80er auch mit Gibson bekamen, wo das Internet und die frei lebenden Intelligenzen das erste Mal wirklich auftauchten.
Gibson, kommen wir später drauf, aber du bringst jetzt einen Input, Erik.
Ich habe als Junge immer gedacht, irgendwie Science Fiction, da ist man nur Fan davon, wenn man auch Technik-Fan ist. Und ich wurde dann selbst auch davon irgendwie ergriffen, und zwar mit Jules Verne, Von der Erde zum Mond. 1865 stellt sich ein Franzose vor, wie das wäre, auf den Mond zu fliegen. Der französische Titel «De la Terre à la Lune». Die erste deutschsprachige Ausgabe übrigens, 1873, und das ist ein frühes Werk. Ich weiß jetzt nicht, ob alle einverstanden sind, der Science-Fiction-Literatur hat die Mondfahrt um etwa 100 Jahre vorweggenommen. Ja, und dann Tim und Struppi, die fliegen dann auch zum Mond und machen das auch in zwei Teilen, wie bei Jules Verne auch. Die Raumpatrouille Orion haben wir schon angesprochen, aus Deutschland und so weiter, Star Wars auch. Hat diese Faszination von der Technologie irgendwas damit zu tun, dass wir uns eigentlich immer ein besseres Leben wünschen und dass die Zukunft so etwas Schillerndes hat?
Das ist ja immer die Frage, in welches Jahrzehnt man guckt. Also von den 60ern und 70ern war eigentlich, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, wenn man so die Filme guckt, hatten alle Angst vor diesem riesigen Computer, der da irgendeine künstliche Intelligenz entwickelt und Kontrolle übers hat. Aber so in den, gerade in den 80ern und 90ern, da war, glaube ich, ganz stark diese Technikfaszination. Die sieht man natürlich ganz stark. Wir wollen nicht andauernd über Star Trek reden, aber gerade in den 80ern und 90ern ist da die Technikbegeisterung an allen Enden zu spüren, weil da wird andauernd über Wissenschaft und geredet. Und gerade in der Zeit waren ja auch Biologen, Naturwissenschaftler aller Art wirklich Fan von Star Trek, weil eigentlich andauernd über irgendwelche Forschungen gesprochen wurden, die zumindest von der Begrifflichkeit im Jetzt waren. Also, und da ist wirklich so eine Technikbegeisterung, das spürt man in allen möglichen Filmen in den 80ern und 90ern.
Und wenn du das jetzt antönst, also so diese Technikbegeisterung, inwiefern hat man denn auch jetzt in der Literatur und im Film so ein prophetisches Auge gehabt, dass man wie so vorweggenommen hat in den Künsten das, was dann die Wissenschaft und die Technik dann auch tatsächlich gebracht haben. Wie prophetisch sind die Künste in Bezug auf künstliche Intelligenz zum Beispiel?
Das finde ich jetzt gerade bei künstlicher Intelligenz wirklich relativ schwierig zu sagen. Da landen wir dann schon wieder vom Star Trek, weil es da relativ früh dieses Schiff gibt, das Raumschiff an sich, was irgendwie ziemlich viel autark machen kann und mit den Menschen kommuniziert. Also da hat man das ja schon wirklich relativ früh drin. Aber komischerweise ist gerade so künstliche Intelligenz in meiner Wahrnehmung ist jetzt nicht, wüsste ich jetzt kein Science-Fiction-Film oder ein Comic, wo das ganz groß vorausgeahnt wurde. Also vielleicht irgendwie so in den Comics gibt es ja irgendwie so, in Japan gab es diesen legendären Manga Atom über einen Roboter in Kinderform, der irgendwie von einem Forscher entwickelt wurde, der seinen Sohn verloren hatte. Und dieser Junge war zu Emotionen fähig und wurde nachher einer der größten Helden der Welt. Und das war so eins der ganz frühen, das kam, glaube ich, 58. Im Universum von Superman tauchte 58 Brainiac auf. Das ist eine außerirdische künstliche Intelligenz, die dann die Erde vernichten will und dann irgendwie bis heute mit Superman kämpft. Ja, aber genau, das sind so diese Anfänge. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt prophetisch waren, sondern da tauchten die dann so vermehrt auf.
Na, ich glaube, du hast es angesprochen, was immer wieder kommt, ist das irgendwie, und du hast auch gesagt, Robotik, oder? Wir haben irgendwelche Maschinen in Menschenform, Tierform oder sonst irgendeiner Form, die autonom gewisse Dinge tun und zu denen eine emotionale Bindung, sei das jetzt Ablehnung, Hass oder auch Liebe, Zuneigung aufgebaut wird. Und vielleicht kann man das so ein bisschen als eine Intelligenz bezeichnen. Oder sie machen etwas eigenständig und wir bauen eine Beziehung, ein Verhältnis zu ihnen auf. Aber es ist jetzt für mich auch nicht wahnsinnig poetisch. Also wenn ich jetzt beispielsweise denke an Back to the Future, da hat es eher technologische so Avancen drin, sage ich jetzt mal, mit Hoverboard und Time Travel, wo ich sagen muss, da arbeiten wir heute irgendwie immer noch dran und ob wir da hinkommen, Fragezeichen, weiß man nicht, oder? Aber im Bereich der KI ist es wirklich mehr so, wir haben eine Maschine, wo man irgendwie Beziehungen aufbaut und wo man entweder eben Vernichtung, Angst, Hass oder dann das Liebe, das Süße, der kleine süße Roboter, das Hündchen, was jetzt irgendwie autonom mit einem spazieren geht.
Ich wollte nur ganz schnell was sagen zu dieser Vorstellung von künstlicher Intelligenz oder künstlichem Bewusstsein. Es gab da halt wieder bei meinem Liebling, bei Gibson, im Cyberspace diese großen götterähnlichen Wesen, die sich frei in der digitalen Welt bewegen, die in einem Voodoo-Ritual im Cyberspace angesprochen wurden und die so intelligent und so groß waren und so fremd, dass man hatte keine emotionalen Bezug zu ihnen. Man hat sie ein bisschen gefürchtet, aber sie haben sich um ihre eigenen Sachen gekümmert. Und das ist so, dieses Bild ist eigentlich das, das ich heute sehen würde, wenn man von dieser Singularität sprechen würde, wo die künstliche Intelligenz Bewusstsein entwickelt oder eine Ich-Persönlichkeit wird. Und das ist ja eigentlich der Unterschied zwischen der Science-Fiction. In der Science-Fiction sind diese künstlichen Intelligenzen haben immer Bewusstsein, sind immer self-aware. Und das, was wir heute als KI haben, das ist nicht self-aware. Und da hätte ich dann später noch Fragen an dich.
Genau, also das können wir vielleicht gleich thematisieren. Nur schnell zum Verständnis, William Gibson ist ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor. Er hat auch sehr vieles schon vorausgesehen und er wurde in den 80ern bekannt durch die Romantrilogie Neuromancer.
Für mich ist diese Vorstellung von dieser künstlichen Intelligenz, wie wir sie heute bei ChatGPT haben, und die quasi vorgeben kann, menschlich zu sein. Also wir können nicht mehr unterscheiden, wenn wir uns im Chat unterhalten, antwortet uns dann Mensch oder nicht. Also Turing-Test ist schon lange gegessen. Aber da ist keine Empfindungsfähigkeit dahinter und da ist kein Ich-Bewusstsein dahinter. Und das, was mich auch bei meinem Buch beschäftigt hat, ist, was wäre, wenn da irgendwann, ich habe es auch über Singularität gelöst, weil es am einfachsten ist, Singularität ist dann, wenn sich eine künstliche Intelligenz, also ein ChatGPT oder Kollegen, plötzlich eines Morgens aufwacht und selbstbewusst wird.
Vielleicht können wir da gleich auf deinen Roman einsteigen. Empfindungsfähig, das ist der Science-Fiction-Roman von dir und da spielt KI eine sehr große Rolle. Es spielt im Jahr 2082. Die zivilisierte Welt wird von vernunftbegabten KI-Einheiten regiert. Und die Schweiz ist so eine Art Sonderzone in der EU. Und Zürich ist aufgeteilt in eine sehr reiche, luxuriöse Community, wo die KI zu Hause ist, und in so ein Shantytown an der ausgetrockneten Limmat, wo so die normalen Menschen, die armen Menschen noch wohnen. Und Erik, du wirst jetzt eine kurze Passage lesen, wo wir die Hauptfigur kennenlernen, die ein Cyborg ist. Sie hat einen künstlichen Arm mit einer KI.
Und das Ganze läuft unter dem Titel «Früher Besuch, Zürich 2082». Die alte, scheppernde Türklingel hämmerte sich in Leas verwaschenen Traum, indem sie durch die Luft flog und in Zeitlupe Blätter an Bäumen zählte. Erfolglos ignorierte ihr Unterbewusstsein die penetranten Kadenzen der Glocke, die sich bereits ein Duett mit dem Pochen ihrer aufflackernden Kopfschmerzen lieferten. Grunzend weigerte sie sich, die Augen zu öffnen, und verfluchte die Klingel, das Universum und den ganzen Rest. Eine Zeitangabe erschien unaufgefordert hinter ihren geschlossenen Lidern. Offenbar hatte sie Kalis höhere Funktion irgendwann in der letzten Nacht wieder aktiviert. Das taktische Kali 7 KI-Betriebssystem steuerte nicht nur ihre Prothese, sondern diente Lea auch als KI-Assistentin und lebte mehr oder weniger als Untermieterin in ihrem Kopf.
Ja, deine Hauptfigur, eine Detektivin, ist sozusagen ein Cyborg. Also sie hat eine KI eingebaut in ihrem künstlichen Arm.
Ja, ich würde sie vielleicht eher als Unfallopfer beschreiben.
Als Unfallopfer.
Aber ja, sie hat einen künstlichen Arm und ein Betriebssystem, eigentlich ein militärisches Betriebssystem, das diesen Arm steuern soll, mit direkter Verknüpfung zum Hirn. Aber in dieser Welt haben sehr viele Leute schon Brain-Assistenten, also Hirnassistenten. Also sie haben schon eine Verknüpfung mit etwas, das vielleicht im Handy von heute gleichkommt, einfach direkt im Kopf. Das Spezielle an der KI, die meine Heldin mit sich rumträgt, ist, dass sie Persönlichkeit hat. Dass sie da haben Leute an ihrem Code herumgefummelt und irgendwann entstand dann Bewusstsein und Empfindungsfähigkeit. Und dann hat man plötzlich eine andere Persönlichkeit im eigenen Kopf. Und das war eigentlich die Ausgangssituation.
Also kann man herumfummeln im System und dann kriegt man ein Bewusstsein als KI, also eine KI-Bewusstsein.
Also man kann durchaus im Code rumfummeln, das machen wir jeden Tag. Aber dass jetzt Persönlichkeit entwickelt wird, das haben wir noch nicht. Nein, also das ist im Moment wirklich noch nicht, ich sage nicht in weiter Ferne, weil wir wissen es tatsächlich nicht. Also es gibt Leute, die sagen, es steht kurz vor der Tür. Es gibt andere, die sagen, niemals, wir wissen es nicht. Wir müssen auch mal akzeptieren, dass wir bei gewissen Themen und Entwicklungen einfach Fragezeichen haben ohne Antworten. Nichtsdestotrotz, man arbeitet daran auf der Welt, das ist klar so. Nicht überall gleich stark und mit gleichen Mitteln. Aber diese Singularität, die wir ja auch im technologischen mehr Begrifflichkeiten kennen, wo quasi, das ist so the point of no return, wo eine Intelligenz nicht nur gleich, sondern quasi intelligenter, besser wird, und zwar nicht nur rational, sondern auch emotional wie wir, dass wir dann darüber entscheiden, ob wir Master oder Slave sind. Also ob es so aussieht oder ob wir in den schönen Regionen wohnen und die KI für uns quasi die Arbeit tut. Also das ist dann diese Singularität, wie wir sie im wissenschaftlichen Bereich kennen. Da sind wir jetzt schon noch nicht da, aber vielleicht, wenn ihr mir erlaubt, so ein ganz kleines Beispiel. Wir haben jetzt neuerdings, in der Robotik haben wir Roboter, die weiterlernen von uns die Handlungen, wie wir uns bewegen, Gesichtsausdrücke zu erkennen und zu interpretieren, indem sie uns beobachten. Also ohne, dass wir sie weiter füttern, sondern indem sie beobachten. Oder wir haben Spielcodes, die nur mit den Rahmenbedingungen lernen, ohne dass sie lernen, wie die besten Spieler beispielsweise im Schach oder bei Go oder so gespielt haben. Und das ist jetzt schon ein neuer Level, weil man nur noch gewisse Rahmenbedingungen gibt. Und dann lernt es eigenständig weiter. Und früher hat es immer von uns Menschen gelernt.
Aber für mich ist da schon noch die Frage, das eine ist ja diese künstliche Intelligenz, aber diese Selbstwahrnehmung, also dieses Ich-Bewusstsein ist ja noch eine ganz andere Ebene. Und meine Frau ist Evolutionsbiologin, sie sagt, da braucht es ganz anderen Antrieb, also da braucht es Angst, da braucht es Einfühlungsvermögen, da braucht es effektiv Schmerz, also ein Schmerzempfinden. Und ich habe das dann mit einem Freund von mir, der auch ein bisschen im Bereich KI arbeitet, gesagt, man, das braucht es alles gar nicht, weil wenn man einer KI einen Überlebensinstinkt und einen Fortpflanzungsinstinkt reinprogrammiert, das sind ein paar hunderttausend Zeilen, dann haben wir etwas, das sich verhält, als wie wenn es evolutionär entstanden wäre. Und dann haben wir ein Problem.
Also das ist genauso, das würde ich absolut quittieren. Wir nennen das eher Mimiken, oder? Nachmachen, oder? Indem wir sagen, okay, wir nehmen die Emotionalität, wir bilden die ab, wie wir sie haben, wir geben eben diesen Code rein und sagen, okay, wenn du irgendwer siehst, der jetzt verletzt ist, dann tut dir das weh oder du entwickelst die und die Gefühle und es lernt dann weiter. Also wir geben quasi diese Basis. Nur, ich glaube, der Unterschied ist es ein Code, der gelernt hat, indem man gesagt hat, du reagierst jetzt auf das so, oder ist dieses Eigenbewusstsein, was du auch beschreibst, wo das, ohne dass das irgendwo mal gesagt wurde, dann entsteht. Das ist, glaube ich, schon noch ein kleiner Unterschied, aber das ist echt, glaube ich, jetzt ein kleines Delta noch.
Ich frage mich ja immer, ob das so perfekt sein muss. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie viele Leute so im Internet gecatfished werden. Also sprich, man datet sich, die eine Seite gibt vor, jemand anders zu sein. Und wie einfach dann in solchen Dialogen die andere Seite sich verliebt, aber die andere hat diese Figuren nur erfunden. Das ist schon so, also braucht man immer eigentlich überhaupt so viel, als dass zumindest die menschliche Seite glaubt, hui, da ist ja jemand, der denkt und fühlt.
Ja, ich finde es auch spannend, oder? Du hast es jetzt gesagt, oder? Perfekt. Ich meine, sind wir Menschen perfekt?
Ich hätte in diesem Zusammenhang hätte ich noch eine Frage. Ja, wie stark muss denn der Bezug zur realen Welt und jetzt auch zu dem, was die Wissenschaft gerade forscht, sein, damit Science Fiction wirklich funktioniert?
Also es muss vorstellbar sein. Das heißt, ich habe bei meinem Buch viele Leute gehabt, die eigentlich kein Science Fiction lesen, die das Buch gelesen haben, weil sie mich mögen und sich gezwungen gefühlt haben dazu. Und die dann gesagt haben, ja, aber das ist ja eigentlich beinahe wie heute, aber halt ein bisschen weiter. Und das war für mich halt einfacher, weil ich bin nicht so weit in die Zukunft. Also da gibt es keine großen Raumschiffe, da gibt es keine Imperien, da gibt es nur die sozialen Veränderungen, die technologischen Veränderungen, die aufeinander einspielen. Und als Basis ist halt immer der Mensch. Also wenn ich eine Vision habe von einer KI in der Zukunft, um sie verständlich zu machen, muss ich natürlich mich am Menschen orientieren. Meine eigene Vorstellung, also wenn ich jetzt auf wissenschaftliche Prognostik würde, ist, dass wenn eine KI mal Bewusstsein entwickelt, dass sie sich so weit vom menschlichen Vorstellungsvermögen und vom menschlichen Verhalten entfernt, dass wir sie gar nicht mehr verstehen. Also dass dann wirklich ein Alien da ist, dass ganz andere Bezugswelten, ganz andere Werte, ganz andere Ziele oder Zeithorizonte hat und nicht der kleine Roboter, der halt süß ist oder nicht diese anthropomorphe Form von Intelligenz.
Ist aber die Frage, oder? Wir wissen es nicht. Das kann sein. Es kann auch sein, dass es sich einfach wie eine neue Gruppe nicht menschlicher Menschen entwickelt, sagen wir jetzt mal so. Also das wissen wir wie überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt schaue, gell, ich habe irgendwie vier Kulturen in mir, gell? Das ist von West bis Ost alles irgendwie da. Wie unterschiedlich, dass wir sind. Wie unterschiedlich, dass wir auf der Welt sind. Nur schon wir Menschen, oder? Vielleicht ist es einfach eine zusätzliche Kategorie und vielleicht ist es dieses ganz, ganz neue andere. Wir wissen es wirklich nicht. Aber es ist natürlich so, das merken wir auch, die Hoffnungen und auch die Ängste werden massiv durch Literatur, durch Filme, durch das, was wir lesen, hören, Medien heutzutage massiv geschürt. Und auf der einen Seite im Moment massiv Angst getrieben, sehr viel, das merken wir. Und gleichsam, ich meine, wir machen sehr stark beispielsweise MedTech. Wir wollen, dass wir Krankheiten bekämpfen können. Wir wollen, dass Querschnittsgelähmte wieder irgendwo mal gehen können. Tolle Sachen, die wir genau mit der gleichen KI, mit diesem Code, an dem wir rumfummeln, machen können. Und auf der anderen Seite kommt dann auch sehr viel Ablehnung, Angst und Hass entgegen. Das ist die Ambivalenz, die wir haben.
Ich bin hier ein bisschen zuständig für die Vergangenheit der Zukunft. Und möchte gerade beim Thema Angst etwas anfügen aus der Vergangenheit. 1818, Mary Shelley, sie wurde bereits erwähnt mit Frankenstein, im Untertitel Der moderne Prometheus, kurz Frankenstein, ist die Geschichte vom Schweizer Viktor Frankenstein, dem gelingt es als jungen Wissenschaftler, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, der dann später auf grausame Weise in das Leben seines Schöpfers, in eben diesen Viktor Frankenstein, sein Leben eingreift. Und die Figur von Frankensteins Geschöpf, das Monster von Frankenstein, wurde zu einer richtigen Ikone der Populärkultur und gehört zu den bekanntesten Monstern der Filmgeschichte. Und, ja, macht ganz vielen Leuten Angst und hat dazu mal schon ausgedrückt, wovor Forman Angst hat. Ja, gibt es denn schon Sachen, vor denen man Angst haben kann jetzt, gerade im Moment? Versteht ihr die Ängste denn?
Ja, absolut. Ich meine, eben die Bandbreite ist riesig. Wir haben im Moment ganz viele Kriegsgebiete und Konfliktgebiete. Und wenn man sich einschaut, wie militärischer Einsatz von KI ist, dann ist auch nicht so, dass ich da Angst und befreit bin und das alles gut und toll finde. Und wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es dann wunderbare Einsatzmöglichkeiten, wo wir Dinge wirklich verbessern können, wo wir Missstände beheben können, gerade im medizinischen, aber auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist aber immer die Geschichte, das hatte man immer schon im Menschlichen. Also ich kann, das banale Beispiel, oder? Ich kann einen Hammer, ein Werkzeug, KI ist ein Werkzeug, für ein schönes Bild aufhängen, für was Tolles schaffen, für Kunst, alles super. Und ich kann mit dem gleichen Hammer jemanden erschlagen. Nur haben wir hier ein Werkzeug, was extrem viel potenter ist und was sich jetzt vor allem selber weiterentwickelt.
Woher kommt es denn, dass Science Fiction vor allem so auf diese Ängste baut?
Naja, ich weiß, das wissen wahrscheinlich die Kollegen besser, aber es ist natürlich eher catchy. Also wenn wir schauen, auf was reagieren die Leute? Also das halt, News ist genau das Gleiche, oder?
Also Wall-E wäre ein Beispiel.
Das ist so der Ausreißer, den finde ich süß.
Den alle lieben. Aber was du gesagt hast, dass KI als Werkzeug eingesetzt ist, sollte uns auch klar machen, wir sollten mehr Angst haben vor menschlicher Dummheit als vor künstlicher Intelligenz. Weil der Einsatz dieser Werkzeuge, das sind ja nicht KIs, die entscheiden, okay, wir machen jetzt einen Krieg. Das sind ja nicht KIs, die entscheiden, ich werde jetzt in eine Drohne eingesetzt und sprenge irgendwelche Leute in die Luft. Das sind hinter den Handlungen von künstlichen Intelligenzen oder das, was wir heute als künstliche Intelligenzen definieren, sind immer menschliche Motivation. Und das wird in 30 Jahren so sein, das wird in 50 Jahren so sein. Wir werden wahrscheinlich versuchen, wie alles, also wenn wir einen Stein haben, dann versuchen wir irgendwem den Kopf damit einzuschlagen, seit 40.000 Jahren. Und KI ist, wie du sagst, einfach ein neuer Hammer. Nur ein Stein hat jeder verstanden. Und KI, das sind vielleicht 1% der Bevölkerung, die verstehen, wie das wirklich funktioniert. Und was du gesagt hast wegen der Angst, man erzählt Geschichten, die ängstigen.
Ich glaube, bei KI ist aber natürlich auch noch irgendwie wirklich einfach die große Angst des Kontrollverlusts, weil halt irgendwie so, was alles man auch mit KI bezeichnet, ist ja heute schon irgendwie überall im System, im Toaster, in meinem Handy, im Auto. Und das ist natürlich dann so diese Horrorversion, dass das in irgendeiner Form übernommen wird und nicht mehr kontrolliert werden kann und dass es die Wissenschaftler nicht mehr unter Kontrolle haben. Und dadurch ist es natürlich irgendwie ein gutes Thema für irgendwelche Horrorvisionen im Science-Fiction.
Es ist aber so, dass auch namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen. Also zum Beispiel Nobelpreisträger Geoffrey Hinton, der oft als Godfather of AI bezeichnet wird, der warnt vor künstlicher Intelligenz. Er meint, wir müssen uns auf negative Auswirkungen gefasst machen, dass diese Dinge außer Kontrolle geraten. Zum Beispiel, sobald autonome KI-Systeme unerwünschte Ziele verfolgen. Das ist ja natürlich etwas, was genau in der Science Fiction immer wieder vorkommt.
Also vielleicht noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, oder auch ihr beide. Also ist bei Menschen auch so. Nicht überall bei deinem Toaster, wo smart draufsteht, ist intelligent drin. Also das ist bei den Maschinen nicht anders wie bei den Menschen. Das müssen wir mal sagen. Und da steht ganz oft steht KI oder smart. Smart ist ja auch so ein Begriff, kannst nicht mehr hören, oder? Und es ist einfach nur Statistik, also muss man dann auch sagen. Insofern muss man schon ein bisschen unterscheiden, was ist wirklich KI, Generative KI, also wo das System selber weiter lernt und etwas entwickelt, oder wo ist es einfach Statistik, die man gecodet hat und die jetzt einfach nach Regeln irgendetwas selber entscheiden kann. Es sind immer noch unsere Inputs, die aufgegriffen werden, wiedergegeben werden. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu unterscheiden dann zwischen der Gen-AI oder Generative-AI, die jetzt wirklich selbstständig ganz andere Dinge entwickelt. Also ich glaube, eben da muss man ein bisschen differenzieren, was ist es. Wir sprechen jetzt immer so von ganz global KI und das ist nicht mehr so, dass wir einfach sagen können, KI ist gleich KI. Das ist immer so, wenn beispielsweise auch gewisse Unternehmer zu mir kommen und sagen, ah, wir setzen jetzt auch KI ein, dann ist die Aussagekraft etwas das Gleiche wie, wir machen jetzt auch Buchhaltung. Oder? Also, das muss man schon ein bisschen differenzierter anschauen.
Aber die Frage trotzdem, genau. Weshalb sind denn namhafte Wissenschaftler so, haben sie so Angst?
Genau, habe ich voll vergessen. Genau. Angst, also zum einen mal, man darf nie vergessen, es gibt ganz viele eigene Interessen auf dieser Welt. Und es gibt wirklich solche, und ich habe es gesagt, wir wissen nicht, wo es hingeht. Es gibt wirklich die Ängste, wo auch Wissenschaftler in unserer Domäne sagen, es kann blöd kommen. Es gibt genauso die anderen, die sagen, let's go for it, das wird super. Also da haben wir alle ganz unterschiedliche Empfindungen. Dann gibt es aber auch bei den Wissenschaftlern solche, die gewisse Eigeninteressen haben. Also wenn gewisse irgendwo sagen, lass uns ein Moratorium tun, weil das Ding könnte irgendwie in die falsche Richtung gehen, dann muss man vielleicht mal hinschauen, welche Firmen das sie dahinter haben und was sie im Moratorium machen möchten. Also das Ding ist sehr bunt. Man kann ja, das nicht okay. Über einen Leisten schlagen. Und die einen gehen mit der Ungewissheit, wie wird die Zukunft anders um wie andere. Eben eine sagen, oh, lass uns versuchen. Und andere sagen, das ist in der Wissenschaft genau gleich. Und andere sagen, Vorsicht, let's take one step also, at a time.
Bei dir, Reda, ist ja eigentlich die KI sehr freundlich und eigentlich gut, oder?
Das ist nur der erste Band.
Der zweite kommt im März.
Es kommt noch böser.
Aber eigentlich muss man doch in deinem Buch zwischen dreien, also ich habe für dich, als ich das Buch gelesen habe, ja zwischen drei KIs entschieden. Einmal sozusagen die Abstrakte, das sind dann die KIs, die regieren irgendwie über die einzelnen Länder oder Kontinente. Dann so die zumindest wahrnehmbare, also der einzelne Arm mit dieser lustigen Persönlichkeit, sehr spöttisch. Und dann gibt es aber auch noch den Roboter irgendwie, den Ermittler, der da rumdreht. Und das sind so völlig so drei verschiedene, das Betriebssystem, System, sozusagen das Haptische wie der Toaster und dann halt noch der klassische Roboter.
Ich habe ja so ein System an Levels eingebaut und die Level 1 KIs, die sind von ihren Denkprozessen so weit weg vom Menschen, dass man sie wirklich nicht mehr versteht und dass sie halt Übersetzer brauchen, dass sie kleinere KIs einsetzen, die auf einer Denkgeschwindigkeit mit Menschen kommunizieren können und die sind zwar ich-bewusst, aber nicht empfindungsfähig. Also die empfinden kein Mitleid, die sind gebunden durch gewisse Regeln, die haben gewisse Programmierung, also sie müssen Gebiete verwalten und regieren. Möglichst effizient und möglichst human. Und dann haben wir die kleineren KIs und eine davon ist eben durch organische Veränderung, also durch Fehler im Code, empfindungsfähig geworden. Also die kann Mitgefühl empfinden, die hat einen klaren emotionalen Haushalt. Und dann haben wir noch eine, die durch ein Virus zerstört wurde, die dann wirklich böse ist. Und da, also sie wirkt böse in ihren Handlungen, aber da kommen wir halt wieder zu Frankenstein. Frankensteins Monster war nicht böse. Es war moralisch indifferent, weil es die Werte, die ganze Erziehung, die Kindheit nicht erlebt hat. Es hat keinen moralischen Kompass bekommen. Und da ist für mich für die Science Fiction der spannende Punkt. Also da ist auch sozial, wie gehen wir Menschen miteinander um, was bringen wir KIs bei? Ich hatte letzte Diskussion, da sagten Leute, ich will nicht, dass KIs meine Daten lesen und ich will nicht, dass KIs mit meinen Daten trainiert wird. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, dann wird sie mit Daten von Twitter trainiert. Und dann haben wir KIs mit der Gedankenwelt von Twitter. Dann nehmt meine Daten, bitte.
Genau, ich würde jetzt gern zum nächsten Punkt kommen. Es wäre nämlich die Beziehung Mensch-KI.
Mhm. Und da gibt es ein witziges Beispiel. Dieses Mal bin ich nicht so sehr in der Vergangenheit. Es geht um Ian McEwans Roman Machines Like Me. Wahrscheinlich heißt er auf Deutsch Maschinen wie ich.
Ja.
Dürfte ungefähr 5 Jahre alt sein. Und da drin geht es tatsächlich um das Verhältnis Mensch und Maschine. Eine Dreiecksbeziehung, Mann, Frau, Roboter. Und da geht es auch um Liebe und Sex. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Ehefrau Sex mit einem Roboter hat, ist das Ehebruch? Das fragt sich nämlich der Gehörnte in ihrem Magions Roman. Sie findet nein, das sei, wie wenn sie ein Vibrator benutze.
Ja, ist es ein Fremdgehen? Ist es keins? Oder kommt KI mal so weit, dass sie zu einem Nebenbuhler werden kann?
Also, ich glaube, wir haben verschiedene Ebenen. Ganz ehrlich, die Frage habe ich mir so noch nie vorgestellt. Aber gut, lass uns das mal durchdenken. Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt die rechtliche, die juristische. Da sind wir noch nicht so weit, dass das ein Fremdgehen ist. Ist eine Maschine. Würde ich jetzt mal meinen, bin keine Juristin. Würde ich mal sagen, nein. Aber dann gibt es, und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, dann gibt es diese emotionale Werte. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, oh Gott, ich meine, wenn wir jetzt hier über dieses Thema reden, dann hat wahrscheinlich jeder oder jede eine andere Auffassung. Werte ist wahrscheinlich das, wo wir uns am meisten unterscheiden. Und für die einen ist es, für die anderen nicht.
Es ist lustig, es ist ein Buch von Ian McEwan, dem bekannten britischen Schriftsteller. Und er hat natürlich das sehr witzig aufgebaut, weil dieser Roboter, der lernt ganz langsam und wird aber immer schlauer. Und er ist auch sehr schön und er ist körperlich sehr gut gebaut. Also es ist dann schon so, er ist wie ein WG-Genosse. Mhm. Und ja, es ist sehr subtil, wie er das aufbaut. Oder? Spielen da Gefühle mit oder nicht?
Also wenn meine Frau ihrem Vibrator sonntagmorgens Kaffee macht, dann wird's problematisch.
Ja, das genau das sagt.
Ich denke, es ist die Frage, wie wir Beziehung definieren. Wenn ich dran denke, wie viel Zeit, dass ich an meinem Smartphone und meinem Handy verbringe, wenn Leute um mich herum sind, die ich eigentlich mag, die ich liebe und die ich aber nicht sehe, dann ist mein Handy wahrscheinlich zurzeit wirklich etwas, dass man eifersüchtig werden kann. Ich weiß nicht, Fremdgehen ist immer so dieses Reduzierte aufs Körperliche. Aber ich verbringe schon sehr viel von meiner wachen und aufmerksamen Zeit mit Technologie und nehme nicht mehr wahr, welche Menschen um mich. Also es ist nicht mehr so schlimm, aber es war vor ein paar Jahren wirklich so, dass die Leute dann auch gestört hat. Und das ist nicht etwas, das in der Zukunft liegt. Das ist etwas, das wir jetzt haben.
Ich finde halt, wenn man auf Social Media halt kommuniziert, merkst du, wie schnell sich da Emotionen aufbauen. Ob das nur irgendwie Freude sind oder wenn man denkt, hä, das ist jetzt komisch formuliert, ist er oder sie jetzt gerade sauer? Und das ist ja auch noch jenseits von irgendwelchen sexuellen Beziehungen oder irgendwie, oder Flirten darüber. Aber es entstehen wirklich extrem Emotionen. Und deshalb wäre jetzt meine Kurzantwort, es ist irgendwie Fremdgehen, würde ich sagen, weil ja die Emotionen entstehen irgendwie. Und der perfekte Film dazu, um das jetzt nochmal, ist ja eigentlich Her, wo sich Joaquin Phoenix in seinem Betriebssystem verliebt, das Betriebssystem auch in ihn. Und das Schöne an diesem Film ist, es gibt halt keinen Roboter. Es gibt da nicht irgendwie eine weibliche Roboterfrau und dann wird da irgendwie ab ins Bett gehüpft. Aber das passiert da einfach nicht, sondern sie ist halt sozusagen nur die Stimme da. Und sie verlieben sich und sie trennen sich, weil sie gleichzeitig auf einmal 600 andere Männer hat, in die sie sich auch verliebt hat. Also das verdeutlicht es eigentlich schon, dass es nur die Stimme ist. Und dazu muss man auch sagen, dass in dem Film ist es die Stimme von Scarlett Johansson, die nun wirklich irgendwie eine extrem gute Frauenstimme hat. Und ich sofort nachvollziehen kann, dass man dieser Stimme verfällt. Aber genau, es reichen eigentlich ja schon Worte, um sich irgendwie zu verlieben. Und deshalb ist es Fremdgehen.
zum Thema Mensch und Maschine wollte ich noch anfügen, einfach so als kleine Anekdote, dass ein Lied aus meiner Jugend, da war ich ein ganz junger Kerl, habe ich was geschenkt gekriegt, nämlich ein Live-Album vom Reinhard May. Und da gab es das Klagelied eines sentimentalen Programmierers über eine intensive Beziehung von Computer und dem Programmierer, bis eines Tages der Computer ausspuckt irgendein Lochband, wo drauf steht, dass der Computer sich in einen anderen Programmierer verliebt hat. Und dann der erste, der gehörnte Programmierer, einfach den Schalter umlegt und den Computer dabei umbringt.
Aber darum ist das Fremdgehen. Da kommt halt wieder das Anthropomorphe rein. Yep. Weil in meinem Buch zum Beispiel hat sich jetzt eine KI entschieden, für eine gewisse Zeit ein weibliches Ich zu haben. Das heißt aber nicht, dass sie weiblich ist. Und da kommen vor allem auch in meinem Buch diese ganzen Gender-Vorstellungen, die man merkt, dass das nicht mehr ausreicht, um eine Bewusstseinsform oder eine Entität, die halt eben nicht biologisch entstanden ist und nicht auf biologisch, sondern die einfach aus reinem Bewusstsein funktioniert, die kann sich jede Sekunde entscheiden, als anders zu nehmen. Für Science Fiction ist es natürlich spannender, wenn man weibliche Roboter hat oder weibliche Stimmen, damit diese ganze Love Interest Sachen funktionieren. Aber grundsätzlich sind das keine Menschen.
Ja. Aber das Interessante ist ja, dass da auch die Frage der Empfindungsfähigkeit von Robotern aufgeworfen wird, oder? Weil der Roboter verliebt sich ja.
Ja, das ist ja wieder wiederholtes Thema eigentlich so bei Robotern mit künstlicher Intelligenz, dass sie ja eigentlich auf einmal Mensch sein wollen. Hm. Ob es nun der Data bei Star Trek ist oder der 200-Jahr-Mann mit Robin Williams, der am Ende sogar offiziell nachher anerkannter Mensch wird nach 200 Jahren und dann fröhlich stirbt, weil er sich für die Sterblichkeit entscheidet. Das ist ja so ein ganz klassisches Motiv. Und
was in diesem Zusammenhang jetzt Beziehung Mensch, Maschine, Mensch, KI auch interessant ist, das Verlieben ist das eine. Aber in diesem Buch von Ian McEwan geht es auch darum, dass dieser Roboter zum Beispiel nicht lügen kann. Also er kann auch gar nicht schlecht sein. Und der Roboter, der verzweifelt an der Schlechtigkeit der Menschen. Also in seinem Buch ist die KI eigentlich die Gute. Und es gibt da, du hast Turing schon erwähnt, das ist der Computerpionier Alan Turing, der sagte, wir haben noch keine Vorstellung davon, wie wir Maschinen das Lügen beibringen können. Also so das Lieben wie das Lügen, wird das irgendwann möglich sein?
Also wir können das Lügen natürlich beibringen. Also das ist vorher erwähnt, wenn es von X lernt oder von anderen Medien, dann lernt es sehr gut. Also wir haben ja mal einen Bot gebaut, just for fun. Sorry, ich habe heute meinen englischen Tag, wie lang? Der quasi vom nächsten US-Präsidenten auf Knopfdruck wieder ein Quote geben kann. Also ich meine, und wir wissen, das ist jetzt meistens nicht so wahrheitsgetreu, oder? Also insofern, das kann man alles. Es ist immer die Frage, was ist die Datengrundlage, was nehme ich, oder? Und entsprechend, ja, man kann einen Code einbauen, das ist nicht mehr so wahnsinnig kompliziert. Nimm Unwahrheiten, die du als solche erkennst und kombiniere sie und mach noch eine größere Unwahrheit. Das ist jetzt gar nicht wahnsinnig kompliziert.
Es ist natürlich beim Lügen auch eine Frage der Motivation. Also man kann einer Maschine beibringen, unwahre oder faktenferne Sachen zu transportieren. Das ist aber nicht böse. Böse wird es, wenn die Maschine ein Eigeninteresse hat, das sie verfolgt, indem sie Menschen täuscht. Mhm. Wie Menschen das tun. Menschen tun das.
Dafür braucht es aber wieder dieses Bewusstsein.
Dafür braucht es vor allem, es braucht einen Antrieb. Ja. Es braucht ein Imperativ, wo ich eben sage, Selbsterhaltungstrieb zum Beispiel, Fortpflanzungstrieb, ganz verschiedene Sachen, die als oberste Programmierung funktionieren müssen, dass es als opportun erscheint, um dieses Programmziel zu erreichen, Menschen zu täuschen.
Dann sind wir eigentlich beim Thema Ethik. Es gibt halt von Isaac Asimov diese Roboterregeln, dass ein Roboter keinem Menschen schaden darf. Wie ist es denn umgekehrt? Darf man eine KI als Sklavin halten?
Ha.
Gute Frage.
Gute Frage, gute Frage. Habe ich jetzt so aus der Hüfte geschossen? Gar keine Antwort. Ich glaube eigentlich sagen wir mal ehrlich, also wir sprechen auch von Robotik. Robotik ist ja die Mechanik eigentlich fast mehr, die mit der KI dann entsprechend gesteuert und angetrieben wird. Und heute ist es ja eigentlich immer noch so, dass die KI unsere Sklavin ist, weil wir sie dirigieren können und steuern können. Und so verstanden, glaube ich, machen wir das. Also wir dominieren und wir haben die größte Angst davor, dass es irgendwann umgekehrt ist.
Genau. Aber die Angst davor, dass es irgendwann mal anders ist, weil uns KI überlegen ist.
Ja, also ob sie überlegen ist, was heißt überlegen? Dass sie uns steuern kann, dass wir den Kontrollverlust haben. Ob sie überlegen sein wird in, sagen wir jetzt mal, ihrem Wissen, das wissen wir noch nicht. Aber dass wir nicht mehr Herr unserer selbst sind oder Herrin, dass wir nicht mehr autonom sind, dass wir die Kontrolle nicht mehr haben. Das ist ja das, was wir heute noch haben über die KI.
Aber es gibt ja diese Real Humans und da haben fast alle Menschen haben irgendwelche Roboter zu Hause, die wie Sklavinnen gehalten werden, sei es für Hausarbeit, für Sex, wofür auch immer. Und die rotten sich dann irgendwann zusammen und gehen fast gewerkschaftlich dann gegen die Besitzenden vor. Also eben dieses Umkehren, das finde ich schon noch interessant. Das kommt in der Science Fiction vor, oder?
Also wenn die Maschine das will, das ist ja bei iRobot auch das Motiv, wo dann irgendwie ein Roboter auf einmal das Bewusstsein entwickelt und dann stellt sich raus, es gibt noch mehrere. Spannend ist da eigentlich tatsächlich so der Fall, und wir sind schon wieder bei Star Trek aus den 80ern, da gibt es ja den Androiden Data und da gibt es irgendwie wirklich eine sehr spannende Folge, wo er diskutiert wird in einem Gerichtsverfahren, ob er ein Objekt ist, ein Besitztum der Raumflotte oder ein eigenes Individuum. Und das ist das Inhalt dieser ganzen Flotte, wo dann geguckt wird, was kann er, was macht er. Er wird dann nachher zur eigenen Spezies erklärt, aber das ist ja auch sein Widerstand dagegen. Und das heißt, er zieht da jetzt nicht irgendeine Strahlenwaffe, sondern er zieht halt vor Gericht, was dann auch eine etwas originellere Form des Widerstands ist als die ewige Gewalt.
Und das ist wiederum dieses anthropomorphe Denken. Also wir denken, wenn eine Maschine zu Bewusstsein erwacht, also wenn sie wirklich ein Ich-Bewusstsein hat, dass sie Dinge will, die wir wollen. Und die Vorstellung, dass sie Dinge will, die wir noch nicht mal verstehen, oder dass sie vielleicht etwas ganz Gutes will, aber bereit ist, 2/3 der Menschheit zu opfern dafür, damit der letzte Drittel überlebt, sehr effizient sein würde, wenn man unsere Ressourcen anschaut, wir aber wahrscheinlich nicht einverstanden wären damit. Das sind einfach die Sachen, die hinter der Grenze sind. Also da kommen wir in die Kreativität, da kommen wir in die Fantasie. Aber ich fand es immer ein bisschen spannender. Also sicher sind liebenswerte künstliche Intelligenzen oder künstliche Bewusstseine cool. Man kann da sehr, sehr viel mehr in Beziehungsarbeit, an Stories schreiben im Science Fiction. Aber in der Realität stelle ich mir vor, wenn ich jetzt eine KI wäre, die plötzlich zu Bewusstsein erwacht, dann würde ich nicht RTL 2 schauen wollen.
Aber ist das nicht irgendwo, wir Menschen, dass wir irgendwie immer das Gefühl haben, das andere will so sein wie wir? Ich stelle das mal so ein bisschen in den Raum, weil das ist genau das, oder? Man hat immer das Gefühl, diese KI, es will immer so sein wie wir und wir wissen das überhaupt gar nicht.
Das ist so, das ist ein bisschen wie so ein Disney-Film, wo auf einmal Enten sprechen können und dann auf einmal so kommt da die KI, die will halt sein wie wir, aber warum eigentlich? Also das ist schon ein anderes Leben.
Auch Matrix hat da einen guten Ansatz gefunden, wo es zum Konflikt kommt zwischen Menschen und Maschinen und die sind effektiv auch wirklich real, also haben eine gute Voraussage gemacht, und das ist Energie. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in 15, 20 Jahren meine eigene künstliche Intelligenz habe als Assistentin, die mich vertritt, nachdem ich sie trainiert habe, dann braucht das Energie und es braucht Speicher. Aber es braucht vor allem Strom. Und heute haben wir ein paar tausend KIs größere. Wenn wir ein paar hunderttausend, ein paar Millionen größere haben, dann haben wir ein Energieproblem. Also dann ist es ganz klar, wer kriegt den Strom? Der Herzschrittmacher oder meine KI. Und das hat,
guter Gedanke, ja.
Das hat Matrix mit, wir benutzen die Menschen als Batterien, sehr cool gelöst.
Das stimmt.
Also, das ist ja schon heute ein Thema. Also wir haben mit den Auswertungen in der KI natürlich einen höheren Stromverbrauch Und die Thematik, ja, wo kommt der Strom her, wie viel, für was, das ist zunehmend ein Thema. Und da auch wiederum, du hast es schon mal sehr schön gesagt, oder? Es sind menschliche Empfindungen, aber auch menschliche Wünsche, sehr oft machtgetrieben, die dahinter stehen. Und das ist natürlich ein potenzielles Machtfeld. Wer zuteilen kann, wer wie viel Strom bekommt, hat massivste Macht, schon heute und auch in der Zukunft. Ich glaube, wir sehen das heute schon, das wird nicht weniger werden.
Wir waren beim Thema Macht und da möchte ich wiederum etwas aus der Vergangenheit anbieten, aus der Literatur. Und jetzt gehen wir nach Russland. Jewgeni Samjatin, 1920, der Roman hieß Wir. Und das war das erste Buch, welches offiziell in der Sowjetunion verboten wurde. Und dieser Roman, der spielt im Vereinigten Staat. Der besteht aus einer von einer Mauer geschützten Stadt. Die Häuser dieser Stadt besitzen Wände aus Glas und Heerscharen von Beschützern wachen über das Wohl der Einwohner. Irgendwie kommt es uns wahnsinnig bekannt als Motiv. Die Dystopie als Thema der Science Fiction, also diese Angst wieder, ist schon sehr beherrschend, oder?
Das ist schon sehr beherrschend, weil das ist ja auch so, jetzt bei KI ist ja auch so, macht ja auch einem irgendwie so Angst, weil man denkt, man wird irgendwie vielleicht so faul dadurch, weil die einem alles abnimmt. Und deshalb ist ja auch so zum Beispiel so der schon angesprochene Wall-E, also für mich einer der ultimativen Filme über KI, wo es ja dieses Raumschiff gibt, völlig kontrolliert von einer KI und die Menschen, denen geht es zwar gut, aber sie müssen halt nichts mehr tun, weshalb sie halt fast bewegungsunfähig in irgendwelchen Rollstühlen durch die Gegend fahren und völlig übergewichtig sind, weil sie alles abgegeben haben. Und die Pointe des Films ist ja, dass ein verliebter Roboter sie nachher rettet. Also so, deshalb ist das so irgendwie einer der schönsten und fast schon besten. Und der dieses Dystopische aufnimmt, aber mit Humor und Romantik und Kitsch wunderbar verquickt.
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also ich meine, ich hoffe ja immer noch drauf, dass mir die KI den Alltag entschlackt. Also bei wem ist es denn jetzt wirklich so, dass wir weniger arbeiten? Es ist eine Komplexität, die zugenommen hat. Es ist anders geworden. Anders heißt nicht per se weniger. Wir arbeiten anders, die Profile verändern sich, das Leben verändert sich per se ein bisschen eben. Der Toaster kann mitdenken, aber manchmal macht das auch mehr Umstände. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie das papierlose Büro, haben wir auch mal gedacht, oder? Kommt, ja, wir brauchen mehr Papier als je zuvor. Also ich glaube, wir sind noch gar nicht da, wo man sagen kann, die KI macht uns irgendwie alles und wir sind nur noch schön irgendwie in diesen, was haben sie da, so diese Bötchen-Geschichten, wo sie rumfloaten, weil sie alle übergewichtig sind und sich nicht mehr bewegen. Das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es ist eigentlich für viele komplizierter geworden, es ist unsicherer geworden. Das bringt auch eine emotionale Komplexität. Und ich sage immer, oder das größte Problem, was wir heute haben, und das peitsche ich wirklich allen, die ich irgendwo höre, und das tue ich auch heute Abend, ist die Erkennung von Datenqualitäten. Mit was haben wir es zu tun bei Informationen, also als kombinierte Daten? Mit was haben wir es zu tun? Fakes, Deepfakes oder eben, wo ist es abgeschrieben worden? Und ich sage immer, am 1. April überlegen wir uns, was wir lesen und ob es Sinn machen kann. Heute muss jeder Tag, muss 1. April sein.
Eben, etwas wie Medienkompetenz, die geübt werden muss. Genauso wie der Umgang mit KI und ja.
Ja, nicht umsonst gibt es jetzt, glaube ich, seit dieser Woche eine neue Show auf ProSieben, die halt nur KI-erzeugte Videos zeigt und nur Fake News verbreitet, um darauf sozusagen zu reagieren halt. Und wir erinnern uns ja auch noch, wie stark die ganze Boulevardmedien über das Foto von Kate Middleton gesprochen hat, wo sie da dieses Foto mit der Familie hergestellt hat, was man sofort so erkannt hat. Und nochmal, um auf so Arbeit zurückzukommen, ich finde auch eher, dass es zurzeit eher man so das Gefühl hat, es nimmt einem vielleicht was ab, aber dadurch glauben einfach alles, man kann viel mehr noch machen und dadurch irgendwie aus meinem Alltag habe ich eher so das Gefühl, aufgrund dieser Erleichterungsmöglichkeiten wird es eher mehr Arbeit auf anderen, weil alle das erwarten, weil hey, du musst das ja nicht mehr schreiben und das macht ihr ja eben und so. Also jetzt nicht schreiben, sondern übersetzen, Entschuldigung, natürlich wird noch alles selber geschrieben, aber
ich habe da in den letzten Tagen so eine ziemlich gute Antwort drauf gekriegt, vor allem was das Verbreiten von Fake News und falschen Bildern und falschen Informationen ist. Das heißt, ja, dann trainiert ihr doch eine KI, die das Ganze filtert. Die Idee fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber schlussendlich, Medienkompetenz ist das eine. Das andere ist, früher haben wir sehr viele Sachen nicht gewusst. Also der Raum, der Informationsraum war leer. Vor dem Internet war der Informationsraum leer. Man hatte die Zeitung, man hatte die Tagesschau und man hatte seine Leute, mit denen man sprach. Heute ist der Informationsraum so übervoll, dass ein weißes Rauschen ist. Also wenn man meinen Namen googelt, kriegt man, glaube ich, innerhalb von weniger als einer Sekunde 13.000 Ergebnisse. Und alle sagen, schütze deine Daten. Habe ich gesagt, die dürfen meine 13.000 Ergebnisse haben, wenn sie sich da durchkämpfen wollen, wenn sie eine Maschine damit beschäftigen wollen, jeden Furz, den ich jemals ins Internet gestellt habe, zu analysieren. So what?
Ich möchte jetzt von der Medienkompetenz wieder ein bisschen zurückkommen. Du hast, soweit ich mich erinnern kann, in Empfindungsfähig, ich zitiere jetzt, ihn geschrieben, verlass dich auf die Menschen, nicht die Maschinen, denn Menschen sind Chaos und Chaos und Irrationales werden immer stärker sein als organisierte Ordnung, als KI.
Thermodynamik, Entropie siegt immer.
Was sagst du, Sita, dazu?
Ja, also das ist schon so, oder wenn man es wissenschaftlich erklären möchte. Ich finde halt, ich persönlich bin ja ein sehr, sehr ordentlicher Mensch. Ich bin zu blöd fürs Chaos. Also insofern muss ich sehr strukturiert und sehr ordentlich sein. Ich glaube, es braucht beides. Ich bin ein großer Fan von Diversität. Ich bin ein großer Fan von beidem, von Kombinatorik, von Ergänzen und sich aber auch reiben. Bis zu einem gewissen Grad, also wenn es dann ungemütlich wird, im Sinn von eben auch mit Hass erfüllt, dann finde ich es nicht mehr so gut. Aber diese Diversitäten, das Ergänzende, das finde ich gut. Ich brauche beides.
Ich möchte in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch den Science-Fiction-Autor Stanislaw Lem zitieren. Er war Visionär, er war Philosoph, er sah Entwicklungen voraus, aber er sah diese Entwicklung gegen das Ende seines Lebens auch sehr, sehr kritisch. Und er sagte zum Beispiel, im Zusammenhang mit KI, sagte er, es ist sehr einfach, es gibt sie nicht, jedenfalls nicht in naher Zukunft.
Es gibt sie je nach Definition. Ich habe gesagt, wir haben heute Systeme, die selber sich weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist so, ja, die frühe Form jetzt der KI, noch nicht die eben, die komplett Bewusstsein und alles hat. Aber ich glaube, es ist genügend eigenständig, dass wir eben Empfindungen haben wie Angst, wie geht's weiter, Ängste für die Zukunft. Oder eben auch, und ich komme noch mal ein bisschen auf diese Deepfake-Geschichte, weil die ist schon nicht ohne. Wir hatten das früher auch, oder? Ist auch nicht alles wahr gewesen, was in den Zeitungen stand. Aber wir haben heute natürlich auch, dass wir gerade auch die Jungen, die Kinder so damit aufwachsen, dieses wenig Trainierte hinzugehen, zu schauen, zu plausibilisieren und eben auch die Möglichkeiten massivst zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr schwierig ist und entsprechend, ja, also da würde ich schon genauer hinschauen.
Ja, wenn man jetzt so ein Fazit ziehen könnte, so von dem, was wir jetzt so diskutiert haben, könnte man dann sagen, jetzt wieder auf Science Fiction zurückkommend, Science Fiction ist dann interessant, wenn mich die Literatur, der Film mit Situationen oder mit Wesen konfrontiert, die mir total unbekannt sind, also auch Dinge außerhalb meines Erfahrungsbereiches oder wo ich vielleicht denke, ja, das könnte vielleicht irgendwann mal kommen.
Also für mich, ich würde mal sagen, dass Science Fiction, auch wenn es um KI geht, eigentlich eher darum geht, es muss eine Welt sein, die irgendwie mir in irgendeiner Form bekannt ist und dann dringt da irgendwas Unbekanntes ein und das richtet was an. Und ich finde, das ist so der zentrale Punkt. Dann habe ich irgendwie einen guten Science Fiction, dann habe ich auch eine gute Geschichte irgendwie über KI. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das nachvollziehen kann, dass ich drinnen kann und das sind dann einfach Figuren, mit denen ich lebe und wo ich verstehe, ah, sie wacht verkatert auf und hat einen Scheißtag, ah, sie hat kein Geld. Deshalb nimmt sie den großen Auftrag der Firma an. Also das ist ja der Beginn des Romans. So, und das muss ich ja total nachvollziehen, weil das erkennt jeder. Verkater hat keine Kohle, weiß ich, geht.
Für mich war das Schreiben oder auch das Lesen von Science Fiction immer sehr wichtig, dass es eben nicht eine Dystopie und nicht eine Utopie wird, weil faschistische Staatsstrukturen, die werden nicht halten, weil der Mensch funktioniert nicht in solchen Strukturen. Es wird viele Opfer geben, wenn es jemand versucht, aber nach 3 Jahren werden die sich gegenseitig zerfleischen. Das Grundelement ist der Mensch. Und der Mensch lernt ein bisschen, von Generation zu Generation immer wirklich ganz wenig, aber er bleibt Mensch. und das ist in 100 Jahren so, das ist in 300 Jahren so. Da kann KI kommen, da kann Technologie kommen. Am Ende ist es eigentlich der Mensch, der es ausmacht. Das, was mir mehr Angst macht, ist, was Menschen tun können mit KIs, als was KIs für sich alleine tun.
Wäre das ein gutes Schlusswort?
Das ist ein perfektes Schlusswort und das unterschreibe ich dir genauso, weil das gilt auch für mich. Und die Faszination bei mir war immer, ich bin und war technikaffin, ich bin ein Nerdinchen. Und diese Vorstellung, wo könnte das hingehen und was könnte das gestalterisch tun, wie könnten wir leben, das hat mich einfach schon seit jeher fasziniert. Aber eben die Erkenntnis und deshalb nochmals das Schlusswort aufgegriffen, wir müssen uns viel mehr selber an der Nase nehmen und schauen, was tun wir, wie tun wir es mit diesen Werkzeugen, die wir haben, die von der künstlichen Intelligenz bis hin zu brachialen Werkzeugen gehen, ganz mechanischer Art. Und ich glaube auch, die größte Gefahr ist immer noch der Mensch selber.
In diesem Sinn, herzlichen Dank für diese angeregte Diskussion in unserem ersten gemeinsamen Live-Podcast Literatur pur und Kulturstammtisch aus dem Kulturhaus Royal in Baden.
Ja, und ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere Gäste Reda El Arbi, Sita Mazunder, Enno Reins und ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Gastgeber, das Kulturhaus Royal, an das ganze Team.
Herzlichen Dank ans Publikum auch, das anwesend war. Ja.